Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Benny Limbeck und mit mir sitzen hier wieder Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Wir haben diese Staffel ganz besonders begonnen, das haben wir so noch nicht gemacht. Wir haben einen Vortrag von dir, Michael, mit allen geteilt, die uns zuhören. Kaya, du warst live dabei, als Michael diesen Vortrag gehalten hat, ich nicht. Und ich tue jetzt mal so, als hätte ich mir das nicht angehört. Michael, was hast du denn da ungefähr so erzählt? Ich habe gehört, es war ziemlich provokativ, aber was ging da genau ab?
Naja, die Idee zu der Überschrift, Hauptamtliche brauchen wir dann ja nicht mehr, kam in einer Kirchenvorstandssitzung in unserer Gemeinde in Gaustadt hier in Bamberg, weil wir genau darüber sprachen, wie sich denn unsere Gemeinde so weiterentwickelt. Und einer der Ältesten, kein Theologe, ein Verwaltungsmitarbeiter aus der Stadt Bamberg, sagte dann, naja, dann brauchen wir ja keine Hauptamtlichen mehr. Dann wären Hauptamtliche ja geradezu ein Widerspruch in sich selbst zu dem, was wir als Gemeinde sein wollen. Und das hat bei mir nochmal viele Gedanken so in Gang gebracht. Und deshalb diese Provokation, dass Hauptamtliche jedenfalls nicht überlebenswichtig sind für vitale Gemeinden. Also die These, die den Vortrag ja sozusagen einleitet und dann auch durchdringt, lautet, die jahrhundertealte Pfarrzentrierung der evangelischen Kirche, wie auch die enorme Professionalisierung ihrer Dienste in den letzten 60 Jahren, kommen an einen Endpunkt. Also die Pfarrzentrierung, Kirche im Wesentlichen durch Pfarrerinnen und Pfarrer repräsentiert sieht, und die Professionalisierung in den letzten 60 Jahren, wo viele Dinge, die früher auch andere gemacht haben, jetzt von speziell dafür ausgebildeten Hauptamtlichen gemacht werden. Das kommt an einen Endpunkt, denn uns fehlen die Ressourcen für die Fortsetzung dieses Kurses. Und ich nenne das in dem Vortrag einen schmerzhaften, aber auch begnadeten Kairos, also einen von Gott uns zugemuteten, aber auch gewährten Zeitpunkt. Wir müssen und können noch einmal neu ansetzen und fragen, was ist eigentlich die Ekklesia Gottes, die Gemeinde, die Kirche, und wer soll wie zu ihrem Aufbau beitragen?
Also wer von dieser These überzeugt ist und sagt, ja, Ehrenamtliche sollen mehr Spielraum bekommen, mehr Befugnisse erhalten, mehr Verantwortung erhalten, die würden ja sagen, das ist jetzt eine Krise, die das ermöglicht, was eigentlich schon immer passiert hätte sollen. Also das war ja sowieso ein falscher Kurs, dass wir den Hauptamtlichen so viel Fokus gegeben haben.
Also das halte ich für eine absolut wesentliche Argumentation, was du jetzt gerade sagst. Weil es gibt auch eine andere, mit der zu dem gleichen Ergebnis kommen möchte, mehr Beteiligung der Ehrenamtlichen, weniger Hauptamt in der Kirche. Die funktioniert aber über das Defizit und sagt, wir können es ja jetzt leider nicht mehr und uns fehlen ja Geld und Menschen. Also muss man wohl in den sauren Apfel beißen und die Christen mal ranlassen. Das ist dieses Lückenbüßer-Argument, das verständlicherweise bei allen, die dann plötzlich die Arbeit tun sollen, nicht gut ankommt. Es muss tiefer angesetzt werden, dass hier, Klaus Dudlas hat mal gesagt, eine liegen gebliebene Aufgabe der Reformation vor uns ist. Etwas, was die Reformatoren eigentlich gesehen haben, das sieht man in vielen ihrer Schriften, das aber nicht passiert ist. Sondern wir sind relativ schnell von der Priesterkirche zur Pfarrerkirche, heute sagen wir zur Pfarrerinnen- und Pfarrerkirche, fortgeschritten und in dem weiteren Sinn zur Kirche der Profis, der professionell Tätigen.
Das heißt, da tut sich jetzt eine Chance auf, aber eigentlich ist diese Chance mit Ärger verbunden, weil die, die davon schon länger überzeugt sind, sagen, ja, jetzt brauchst du erst diese kritische Situation, dass wir endlich mal zu der Kirche werden können, die wir eigentlich schon immer sein sollten.
Ja, da muss man sagen, das wäre schön, wenn es so wäre, wenn sozusagen ein produktiver Ärger da wäre. Es gibt so eine Idee, dass Innovation etwas zu tun hat mit einer, jetzt sage ich es mal theologisch, heiligen Unzufriedenheit. Das ist aber nur an einem Teil des Spektrums wahr. Also es gibt schon Christinnen und Christen in unseren Gemeinden, die sagen, endlich wird das dir mal sichtbar, dass wir eine begabte Gemeinde sind und nicht nur ein Betreuungsfall, der dann gelegentlich mal darf, wenn zufälligerweise keine Hauptamtlichen da sind. Das gibt es und das ist auch wahnsinnig gut, dass es das gibt. Aber es gibt am anderen Ende des Spektrums auch Menschen, die sich sehr wohl eingerichtet haben in einer Kirche, die von Profis gestaltet wird, die das toll finden, dass da Leute sind, die sich um sie kümmern und die ein gutes Programm abliefern und die Kirche so schön repräsentieren. Das funktioniert ja wie ein System. Die Hauptamtlichen betreuen die Kirche und die Kirche fühlt sich sehr wohl betreut. Und das ist nicht ganz einfach. Das ist dann schon eher schmerzhaft, davon Abschied zu nehmen und sich zu besinnen. Es ist ein bisschen so wie jemand, der lange Zeit sich nicht richtig bewegt hat und jetzt merkt, ich muss es aber jetzt. Und da muss man erstmal hinkommen, dann den Mut und die Energie zu finden, diese Aufgabe auch anzunehmen. Also wir haben das ganze Spektrum von wie schade, dass es jetzt so kommt, bis hin zu endlich dürfen wir selber.
Jetzt gibt's ja sogar noch, ich würde sagen, außerhalb dieses Spektrums, die auch sagen, boah, das schaffen wir gar nicht. Also Ehrenamtliche, die auch schon nah an Burnout sind, weil sie die Fülle an Aufgaben sehen, die es in Gemeinde gibt. Und da ja dann auch die Frage ist, wie kann man das denn, wenn, so gestalten, dass die nicht noch überlasteter sind? Und das sind ja jetzt noch nicht mal die sagen, boah, will ich nicht oder juhu, endlich, sondern ein Hilfe. Was machen wir da?
Ja, meine Antwort wird jetzt dich nicht und die uns zuhören auch nicht furchtbar befriedigen. Ich kann nicht ausschließen. Es wäre jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, das kann nicht passieren. Weil die du jetzt ansprichst, auch die sind, die es im Zweifelsfall dann nicht aushalten, wenn etwas nicht passiert. Und dann sagen, okay, dann legen wir noch eine Schippe drauf. Also die gehen keine zweite Meile mit, die gehen dann schon die 30. Meile mit. Ich wäre unehrlich, wenn ich nicht sagen würde, dass das passieren kann und auch an diesem und jenem Ort passieren wird. Strategisch kann diese ganze Idee aber auf Dauer nur funktionieren, wenn der Kreis derer, die sich beteiligen und engagieren, deutlich wächst. Wenn also Gaben und Menschen mit Gaben gefunden werden, die sagen, wenn es jetzt so ist, ach, dann mache ich auch mit. Und ich kenne beides. In den Gemeinden, wo ich unterwegs war, hat es beides gegeben. Und von daher ist meine Antwort jetzt ehrlich, aber unbefriedigend. Aber der vielleicht erfreulichere Teil ist, dass wenn eine Gemeinde diese Kultur ausstrahlt, diesen Spirit hat, dass dann auch Menschen, die wir noch gar nicht gesehen haben, plötzlich die Hand heben und sagen, ach, wenn das hier so ist, ich habe da mal was und ich könnte vielleicht und ich habe da mal was gelernt oder wäre auch bereit, mich damit einzubringen. Im Augenblick in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, staune ich eher über das. Ich sehe auch ein paar, wo ich sage, boah, passt auf, dass ihr euch hier nicht völlig übernehmt, aber ich sehe mehr Menschen, die vor einer Zeit lang noch gar nicht da waren und jetzt plötzlich da sind, weil sie das spannend finden und weil sie sagen, da mache ich jetzt gerne mit. Am Ende ist es auch ein bisschen eine Leitungsverantwortung, da Obacht zu haben. Unsere Gemeinde hat ja diese Regel Team vor Thema und das bedeutet, wir lassen dann auch Dinge, wenn wir merken, wir haben dafür jetzt gerade kein Team oder wir haben nur ein Team, das eigentlich das nicht jetzt auch noch machen sollte.
Ich werfe mal ein Gegenargument ein, also etwas, was ich schon ein paar Mal gehört habe und du hast das Stichwort eben schon gebracht, du hast jemanden Fiktives wiedergegeben, der sagen könnte, ich habe da was gelernt, das bringe ich ein. Was machst du mit denen, die ehrenamtlich motiviert sind, nichts gelernt haben in dieser Richtung, in der sie aktiv werden wollen und dann sagen, ja, ich habe da zwar nichts gelernt, aber ich würde gern mal und die machen dann und dann merkst du, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie erst was gelernt hätten in diese Richtung und dann gemacht hätten.
Ja, da bin ich auf jeden Fall beim Letzteren bei dir. Ich war gerade in einem Workshop, da ging es um dasselbe Thema. Und da hat dann jemand erzählt, also bei uns ist das so, wer was auf dem Herzen hat, der darf. Und das fand ich ebenso sympathisch wie bedrohlich. Ich dachte, oh, ich weiß es nicht. Ich mute ja auch immer denen, die das dann ertragen müssen, zu, dass da jemand nur was auf dem Herzen hat, aber vielleicht nichts in der Hand. Und von daher, es wird manches auch dann so sein und das darf dann auch so sein, dass wir von unserem Anspruch, alles muss immer ganz rund und perfekt und toll sein, ein bisschen runter müssen. Aber im Grunde genommen heißt die Antwort auf deine Frage, wir brauchen, wenn wir das ernsthaft wollen, ein richtiges Trainingslager. Mir fällt ja immer alles in den Fußballvergleich. Wir brauchen ein, wie heißen die Dinger, ein Nachwuchsleistungszentrum?
Bestimmt.
Ja, du bist derjenige, der über Sportvereine seinen Doktor macht.
Aber das weiß ich nicht.
Ich glaube tatsächlich NLZ, Nachwuchsleistungszentrum. Nicht wegen der Leistung, sondern weil da Menschen vorbereitet werden auf das Spiel. Und wir brauchen vielleicht auf regionaler Ebene, vielleicht in den Gemeinden, wo sie es können, auf jeden Fall eine Verschiebung der hauptamtlichen Aktivitäten in diesen Bereich. Nämlich die Ehrenamtlichen, die neu dazukommen, die schon da sind, vorzubereiten. Inhaltlich zu schulen, methodisch fit zu machen und von ihrer Haltung her zu ermutigen und einzustellen auf das, was sie da erwartet. Das ist richtig anspruchsvoll, aber man kann nicht einfach sagen, nur macht mal. Dann nämlich würde man von denen leben, die schon alles mitbringen. Da hat man dann glücklicherweise den Religionslehrer, der muss sich jetzt nicht groß anstrengen, seine Dinge auch in der Gemeinde einzubringen. Oder man hat den Hausarzt, der eben viele Gespräche zu führen gewohnt ist und sagt, ach, im Bereich Seelsorger kann ich schon auch mitmachen. Aber man hat nicht sozusagen das Volk, man hat nicht die, die ganz normal in der Gemeinde dabei sind. Wir sind in einem Land, wo der durchschnittliche Bildungspegel relativ hoch ist. Von daher ist das schon eine Menge, was Menschen so mitbringen. Aber für die Aufgaben in der Gemeinde braucht es ein Stück Kenntnis der Heiligen Schrift. Es braucht ein bisschen eine Idee, wohin die Gemeinde will. Es braucht eine Einführung, wie bewege ich mich in einer Gruppe, sodass es hilfreich ist. Das sind alles Dinge, die wir miteinander trainieren müssen, damit das funktioniert.
Da wieder eine kritische Rückfrage, nämlich würdest du dann sagen, die Pfarrerin ist dann vor allem die Trainerin und damit verbunden, sollte sie dann auch gelernt haben, Trainerin zu sein? Weil ich sagen würde, die Pfarramtsausbildung hat nicht den Schwerpunkt im Trainieren von anderen.
Ja, ich muss wieder mal so eine Jein-Antwort geben. Das sind unsere Zuhörerinnen und Hörer aber auch inzwischen gewohnt, dass das manchmal komplizierter ist. Ich sag mal erst aus vollem Herzen ja, genau. Das braucht eine Umstellung bis ins Theologiestudium, bis in die Ausbildungsphasen zum Pfarramt, zu sagen, wir brauchen Pfarrerinnen und Pfarrer nicht unwesentlich dafür, dass sie wissen, wie man, jetzt sage ich es mit dem Epheserbrief, die Heiligen zurüstet zum Dienst. Allerdings glaube ich, dass auch dann Pfarrerinnen und Pfarrer nur zum Teil diejenigen sind, die das wirklich gut können. Und es wäre wieder eine neue Drehung an dieser Pfarrzentrierungsschraube, wenn wir bei dem Gedanken, die Pfarrer und Pfarrerinnen sollen Trainer und Trainerinnen sein, stehen blieben. Weil für viele Dinge sind andere Berufe in der Kirche besser qualifiziert als die Theologen, also die Pfarramtstheologen. Wir haben Menschen, die haben Gemeindepädagogik gelernt. Wir haben Menschen, die haben Diakonie gelernt. Wir haben Menschen, die haben Kirchenmusik gelernt. Und in diesen Bereichen sind sie dann sicherlich geeigneter als die Pfarrerinnen und Pfarrer. Auch wenn man das Studium umstellt, brauchen wir auch diese anderen kirchlichen Berufe. Wir brauchen auf der Vermittlungsebene, nicht so sehr auf der Handlungsebene, aber auf der Vermittlungsebene, multiprofessionelle Teams, die für die Ausbildung der Gemeinde zur Verfügung stehen. Und dann habe ich noch eine Einschränkung und dann gibt es noch eben, ich habe es eben schon mal angedeutet, Menschen in ganz unkirchlichen Berufen, also außerkirchlichen Berufen, die aber zum Beispiel als Lehrerinnen, als Pädagogen, als Ärztinnen bestimmte Qualifikationen mitbringen, die sich leicht übersetzen lassen auf das, was in einer Gemeinde nötig ist. Und die entsprechende Trainings dann in der Gemeinde auch anbieten können.
Hast du noch konkrete Ideen oder Vorschläge, wie man da hinkommt? Also ich meine jetzt die Gemeinde, in der du das jetzt erleben darfst, da hast du das nicht miterlebt, wie die komplett zu diesem Punkt kamen, sondern sie waren es ja schon und dann seid ihr da hingezogen. Aber wie kann ich denn meine Ehrenamtlichen dahin führen oder wie kann sich eine Gemeinde in die Richtung entwickeln, die vielleicht gar keine Pfarrperson mehr hat? Was, also, ja, gibt's da so ein paar Tipps und Tricks? How to start?
Naja, das ist manchmal gar kein Konzept. Es gibt eine alte Erfahrung im Blick auf Vakanzen. Und das wäre jetzt gar nicht. Also dann würdest nicht du als Pfarrerin sagen, was kann ich jetzt tun, um die Menschen in meiner Gemeinde hier entsprechend zu motivieren und auch vorzubereiten, sondern es ist jemand weg. Und das war jetzt auch in Gaustadt so. Also da war eben ein Pfarrerwechsel und es gab eine längere Vakanz. Und die Gemeinde hat getan, was viele evangelische Gemeinden in Vakanzen tun. Sie haben sich geschüttelt, haben gesehen, ups, wir sind jetzt alleine, müssen wir selber machen. Nur in vielen Fällen fällt eine Gemeinde zurück in den alten Modus, sobald eine neue Pfarrperson da ist. Dann sagt man auch, es war schön und das haben wir jetzt gut hingekriegt, aber jetzt haben wir ja wieder unsere Pfarrerin. Und dann ist die Chance, die in der Vakanz lag, verspielt. Und jetzt kommt, was eben die beiden bei uns anders gemacht haben. Als sie antraten, haben sie erstmal gesagt, wir sind ein Teil der Gemeinde. Und wir machen gerne mit, aber wir verstehen es so, dass wir als Gemeinde für das Leben und den Dienst unserer Gemeinde alle miteinander zuständig sind. Und dann haben sie konsequent Teams aufgebaut für alles, was zu tun war. Wir werden ja vielleicht noch einen Stuttgarter Pfarrer auch mal bei uns hier haben. Der hat bei der Church Convention Veranstaltung gesagt, bei uns ist es so, wenn der Hauptamtliche etwas alleine tut, muss er es begründen. Das ist radikal, aber es ist sinnvoll. Also es hängt, jetzt könnte man fast sagen, es ist ein Selbstwiderspruch, wenn ich so stark sage, es hängt an den Hauptamtlichen. Aber dieser Turnaround in der kirchlichen Kultur, das ist ein Bruch mit einer jahrhundertelangen Tradition, wird nicht anders funktionieren, als dass die, die in dieser machtvollen Position sind, als Pfarrerinnen und Pfarrer selber zu Agenten der Veränderung werden und den Anstoß geben für eine neue Ausrichtung der Gemeinde. Das ist häufig der Weg. Und dann gibt es allerdings auch Gemeinden, in denen von unten so viel Bewegung aufkommt, weil Leute sagen, wir können was, wir wollen was, wir haben eine Idee, uns hat Jesus etwas aufs Herz gelegt, wir wollen jetzt was tun. Das gibt's auch. Aber ich glaube, dass das seltener ist. Sondern häufiger braucht es diese Anlässe, wie zum Beispiel die Vakanz, oder es braucht ein neues Leitungsbild in einer Gemeinde, das überhaupt erstmal die Türen öffnet. Weil wir sind alle so sehr daran gewohnt, dass es anders läuft, nämlich ganz stark über die Hauptamtlichen. Und dann gibt es höchstens, es wäre ja albern zu sagen, es gibt kein Ehrenamt in unserer Kirche. Aber das Ehrenamt hat doch häufig einen eher assistierenden Rang. Es wird etwas delegiert vom Hauptamt ans Ehrenamt. Und jetzt sagen wir, wir drehen das mal vom Kopf auf die Füße und sagen, das Hauptamt ist dazu da, dem Ehrenamt zu assistieren. Und übrigens, ganz ehrlich, ich begründe das ja wirklich positiv aus der Reformation heraus, aus dem, was die Reformatoren erkannt haben über die Würde jedes Christenmenschen. Aber ganz ehrlich, in 20 Jahren werden wir solche Gespräche nicht mehr führen, weil es einfach uns zwingen wird. Die Lage wird uns zwingen, uns umzustellen. Und es ist besser, wir tun es jetzt noch halb freiwillig und mit guten Gründen, als aus großer Not heraus. Wir sind in so einem Übergang gerade und an manchen Orten spürt man die Not schon sehr kräftig. Und es ist dann wirklich die Frage, geht's weiter oder geht's nicht weiter? Ja, wir haben öfter schon drüber gesprochen, die Idee, die Größenordnungen gemeindlicher Zuständigkeiten so groß zu ziehen, dass es irgendwie noch mit den Hauptamtlichen klappt, ist das Ende der örtlichen Gemeinde. Und das kann nicht unser Ernst sein.
Ich bringe mal noch ein Argument ein, wovon ich selber nicht weiß, ob es überhaupt noch zählt. Und zwar die Frage nach dem Status der Pfarrperson innerhalb der Gemeinde oder innerhalb der politischen Gemeinde. Also kulturell war das ja über lange Zeit so, dass vor allem der Pfarrer und dann irgendwann auch die Pfarrerin einen Sonderstatus hat oder eben eine besondere Person des öffentlichen Lebens war vor Ort und das auch attraktiv war für die Menschen, die dann ins Pfarramt gegangen sind, weil sie wussten, ich kann da was studieren, da werde ich dann später verantwortlich sein für eine Gemeinde und entsprechend mit Würde und Respekt behandelt werden. Und wenn man jetzt sagt, ja, jetzt sollen wir als Pfarrpersonen vor allem die Ehrenamtlichen freisetzen und aktiv in die zweite Reihe zurücktreten, könnte man das ja als Gegenargument auslegen für das Studium, für den Pfarrberuf, dass man sagt, ja, dann ist es ja noch unattraktiver, wenn ich dann nicht mal diese Präsenz, dieses im Mittelpunkt stehen, nicht mehr als Perspektive habe. Und mir ist bewusst, in der Stadt ist das jetzt schon nicht mehr so, auf dem Dorf jetzt auch schon weniger. Aber das wäre klassisch eine Perspektive, die man einbringen könnte, oder?
Unbedingt. Und da müssen wir auch ehrlich sein miteinander. Das ist eine narzisstische Kränkung. Es ist eine Zurücksetzung. Es ist ein Kleinerwerden. Es ist ein nicht mehr eine jahrhundertelang eingeübte Rolle zu haben, sowohl in der kirchlichen Gemeinschaft, aber eben auch im kommunalen Umfeld. Wobei diese Rolle im kommunalen Umfeld, wenn man mal von sehr geprägt volkskirchlichen Gegenden, wo es das noch gibt, absieht, sowieso sehr viel kleiner geworden ist. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie in Münster als Pfarrer in der Kommune Münster irgendwas Besonderes gewesen wäre. Das ist sicherlich aber auf einem mittelfränkischen Dorf was anderes als in einer Großstadt. Aber das nimmt ab, das nimmt sowieso ab. Und diese narzisstische Kränkung kann eigentlich nur auf zweierlei Weise überwunden werden, nachdem wir sie uns eingestanden haben. Dass es ein Verlust an Bedeutung und an zentraler Stellung ist. Die eine Hilfe ist tatsächlich eine tiefe Durchdringung dieser Frage vom Glauben her. Und für mich konzentriert sich das im Nachbuchstabieren eines Satzes aus dem Johannesevangelium, wo Johannes der Täufer im Blick auf Jesus und sich selbst sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und ich übersetze es jetzt, ich als Pfarrperson muss abnehmen in meiner Zentralstellung, in meiner Wichtigkeit, in meinem Alleinetun. Und Jesus muss zunehmen in Gestalt seines Leibes in dieser Gemeinde. Die Gemeinde darf wachsen, ich muss abnehmen. Das ist sozusagen das, was ich durchbuchstabieren muss und dann auch bejahen muss. Ist ein spezifischer Schritt in die Nachfolge, in dieses das Kreuz auf sich nehmen und hinter Jesus herlaufen. Und geringer würde ich es auch nicht machen. Das ist sozusagen der geistliche Aspekt dieser Veränderung. Und dann gibt es noch einen anderen, einen eher beruflichen, dass ich Freude daran gewinnen sollte und ich sage aus meiner Lebenserfahrung auch gewinnen kann. Nicht so sehr, und jetzt bringe ich ein Beispiel, was ich glaube ich in meinem ganzen Leben so noch nicht gebracht habe, aber ich tue es jetzt mal einfach und werde sicherlich ein paar Menschen überraschen und ein paar andere damit sehr erfreuen. Ich muss Freude daran gewinnen, nicht Harry Kane, sondern Vincent Kompany zu sein. Also nicht der... Oh weh, ich hab's befürchtet.
Harry Kane kenne ich noch, aber den anderen...
Vincent Kompany ist der Trainer vom FC Bayern. Ein großartiger Verteidiger gewesen, früher belgischer Nationalspieler, beim HSV gespielt. Und jetzt eben seit anderthalb Jahren Trainer beim FC Bayern und der macht's richtig gut. Er macht's richtig, richtig gut. Und Harry Kane ist der zweitbeste, ist der beste Mittelstürmer in der Bundesliga mit Serro Girassi. Aber Harry Kane schießt die Tore. Harry Kane bekommt den Jubel von 70.000. Harry Kane steht am Montag in der Zeitung und wird zum Sportstudio eingeladen. Vincent Kompany auch manchmal, aber dann wird er gefragt, warum ist Harry Kane so gut? Und Kompany steht am Rand und weiß, ich habe die Jungs vorbereitet für dieses Spiel. Und dass sie jetzt Paris Saint-Germain so aus dem Stadion geschossen haben, da habe ich meinen Anteil, aber sie haben es gemacht. Und ich bin so stolz auf die Jungs und ich freue mich so, dass sie das so gut machen. Und ich werde nicht ein einziges Mal selber gegen den Ball getreten haben. Wenn ich, also ich gehe aus dem Bild raus, weil das ist jetzt schon für meine Verhältnisse 10-mal zu viel FC Bayern gewesen. Das ist aber der sozusagen die innere Veränderung im Blick auf das Berufsbild, glücklich zu sein und nicht irgendwie miesepetrig, ich darf nicht mehr gegen den Ball treten, sondern glücklich zu sein, was habe ich für eine Wahnsinnsaufgabe. Ich darf Menschen ermutigen und zurüsten und sie begleiten und dann sehe ich, da klappt was und manchmal klappt es auch nicht und dann gucken wir, wie wir es besser hinkriegen. Und dann feiern wir wieder, dass es so gut geklappt hat. Und das ist doch ein wunderbarer Beruf, den ich habe. Aber es bedarf eines Ja zu dieser Assistenzfunktion, die eben etwas Neues ist im Blick auf unseren Pfarrberuf und andere theologische Berufe.
Gerade darüber haben wir ja intensiv nach deinem Vortrag bei Church Convention auch noch gerungen und das Bild wurde noch weitergeführt. Es kam der Spielertrainer noch ins Gespräch. Also irgendwie hat man dann doch gemerkt, dass wir alle ja auch gerne mitspielen würden. Wir haben das ja nicht nur studiert, um am Rand zu stehen. Und da, wie kann das aussehen? Das war einmal dieser Spielertrainer, da kannst du gern gleich nochmal was zu sagen. Und dann kam im Nachhinein noch die Idee auf, oder wäre es dann wenigstens der Schiedsrichter, der wenigstens noch mit über den Platz rennt, der also direkt auf dem Rasen beteiligt ist, für das Spiel theoretisch nicht nötig, aber einen Raum schafft, in welchem alle fair miteinander umgehen können, in strittigen Situationen schlichtend eingreift und am besten dadurch auffällt, dass er gar nicht auffällt. Wäre das noch ein fruchtbares Bild für das Ganze oder nicht? Also Spielertrainer und Schiedsrichter.
Dann setzen wir die Pfarrerin in den Kölner Keller als Referee, der also nur über die Bilder dann am Ende noch mit... Nee, ich finde das mit dem Schiedsrichter nicht so gut, ehrlich gesagt. Es ist mir zu sehr der Mann mit der Pfeife oder die Frau mit der Pfeife, die das Foul abpfeift und die entscheidet, ob ein Tor gilt oder nicht. Das ist mir fast schon wieder zu mächtig auf dem Feld.
Mhm.
Mit dem Spielertrainer bin ich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite fürchte ich ein bisschen, wir drücken uns dann doch um die neue Rolle und wir versuchen noch so ein bisschen zu retten von dem, was wir früher mal waren. Das ist die negative Seite. Die positive Seite ist aber, mal ernsthaft, es wird ja nicht morgen oder übermorgen so sein, dass Hauptamtliche, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche nur noch trainieren und nie mehr eine Predigt halten und nie mehr ein Seelsorgegespräch führen, eine Beerdigung verantworten oder einen Hausbesuch machen. Das wird ja einfach nicht so sein. Also ein Kulturwandel in der Radikalität müsste uns wirklich nochmal viel brutaler aufgezwungen werden, als das im Augenblick erscheint. Und auch bei uns in Bamberg hier in der Gemeinde freuen wir uns über jeden Spielzug, den unsere Pfarrerin macht und jeden eleganten Pass, den sie spielt. Und wenn sie ein Tor schießt, ist auch wunderbar. Das ist gar keine Frage. Also man darf das jetzt auch nicht sozusagen überstreng durchziehen und meinen, also am besten sind wir dann, wenn bei uns nie mehr eine Pfarrerin auf der Kanzel steht. Das hat für mich auch nochmal, wenn ich ganz ehrlich sein darf, einen Aspekt, mit dem ich noch nicht ganz durch bin. Weil eine Gemeinde braucht, das ist auch reformatorische Überzeugung, so etwas wie Episkopä, wie eine geistlich-theologische Aufsicht.
Mhm.
Und ich ringe damit, ob das die Theologen sein sollten. Wir wissen ja, dass auch unter uns Theologen manchmal nicht immer das so klar ist, was wir auch theologisch denken. Und manchmal Ehrenamtliche dafür einen ganz anderen Sensus auch haben. Der Luther war der Überzeugung, in dieser berühmten Schrift, die ähnlich wie die dritte Weise des Gottesdienstes bald in der Versenkung verschwunden ist, dass eine jede Gemeinde Recht und Macht habe, und jetzt kommt's, Lehre zu beurteilen. Das heißt, die Episkopä, die theologische Aufsicht, liegt hier bei der Gemeinde. Die Reformatoren dachten sich das eigentlich so, dass die öffentliche Verkündigung bei den Rite Vocati liegt, bei denen, die dazu berufen sind, den Ordinierten. Und dass die Gemeinde das Gegenüber bildet, dass die Lehre dieser Rite Vocati zu prüfen hat. Und das ist etwas ganz, wie ich finde, Neutestamentliches, der Gemeinde auch das Charisma zuzusprechen, dass sie in der Lage ist, prophetische Rede zu prüfen. Das liegt sehr in der Nähe dessen, was Paulus in den Korintherbriefen auch vorschlägt. Und dann überlegt man wieder und denkt, boah, sind wir da? Sind wir heute als Kirche so in der Lage, dass unsere Gemeinden in der Verfassung sind, Lehre zu beurteilen? Oder braucht es da auch nochmal im Zusammenspiel der Gaben in einer Region, in einer Gemeinde Menschen, die es gelernt haben? Und können wir hier auch nochmal eine weitere Assistenzfunktion sehen im Begleiten der Lehre, sodass die Zurüstung der Gemeinde nicht nur im sozusagen methodischen liegt, sondern auch im theologischen. Aber ich gebe zu, dass ich da immer noch selber basteln und überlegen bin.
Dann hören wir mal für heute mit unserer Fragerunde auf. Wir haben ja noch ein paar Folgen, in denen wir das noch weiter vertiefen und noch andere Blickpunkte und Perspektiven mit dazu bekommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Für heute schlagen wir das Erkenntnistagebuch auf und halten uns mal fest, was wir heute mitnehmen. Benni, was steht bei dir?
Ich schreibe mir zwei Gedanken auf. Das eine ist, dass es multiprofessionelle Teams braucht zum Ausbilden von Ehrenamtlichen. Und das zweite ist, dass es eine Vision braucht für die Chance in diesem Umbruch, in dem wir uns sowieso befinden. Dass man sagt, ja, wir steuern da auf etwas zu und lasst es uns so produktiv wie möglich gestalten und Chancen ergreifen, die es vielleicht bis dahin noch gar nicht so bei uns gab, wenn wir von einer hauptamtlichen Kirche zu einer Ehrenamtskirche uns bewegen. Michael, willst du noch etwas ergänzen?
Ach, ich habe heute bei unserem Podcast nochmal so selber sehr gespürt in mir, dass wir in unheimlich aufregenden Zeiten leben und dass wir die Chance haben, und das umspielen wir eigentlich mit vielen Themen, die wir hier in diesem Podcast auch behandeln, die Chance haben, Kirche nochmal neu zu erfinden und aber auch vor einer Richtungsentscheidung stehen, ob wir Kirche neu erfinden mit mehr Gemeinde oder mit einer Restdienstleistungskirche. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir den Mut bekommen, mehr Gemeinde zu wagen und dafür auch die nötigen Schritte zu tun.
Kaya, was schreibst du auf?
Ich bin auf jeden Fall bei diesem großen, ja, Stichwort eben Kulturwandel, dieses nicht mehr die Hauptrolle, sondern die Assistenz zu haben als Pfarrperson. Da bin ich auf jeden Fall und bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt und was wir da noch denken, sowohl hier im Podcast als auch darüber hinaus in der Praxis. Ich glaube, da sind wir noch nicht durch mit. Genau, also viele Fragezeichen, die heute mit aufgeschrieben werden. Welche Fragezeichen kommen bei euch hoch? Welche Erfahrungen habt ihr mit Ehrenamt, Hauptamt? Wir freuen uns, wenn ihr weiter mithört, mit uns ringt, um das, wie Zukunft vielleicht aussehen kann. Ihr findet uns online unter praktisch-theologisch-kirche.de, wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, wenn ihr Fragen stellen wollt oder sehen wollt, wann die anderen Folgen kommen. Ihr dürft gerne weitererzählen davon an andere Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die sich damit unbedingt mal befassen sollten, dass sie diese Folgen hier hören. Und wenn ihr Anmerkungen und Ideen habt, wie wir das Ganze noch besser machen können, und gerne auch Rückmeldungen, wie es für euch war, einen Vortrag jetzt als Folge zu hören, dann dürft ihr das genauso bei uns abladen, also zu uns schicken und uns darüber erzählen. Wir freuen uns da auf Rückmeldungen, um weiter herauszufinden, wie wir das weiter gestalten können. Und dann danke fürs Zuhören heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.